Deutschlandfunk, Information und Musik.
Noch perfider als Energie, als Waffe zu nutzen, ist Putins Strategie, den Hunger der Welt zum Teil seiner Kriegsführung zu machen. Die Russen verhindern die Ausfuhr von Weizen aus der Ukraine. Und Russland selbst hat längst einen Exportstopp verhängt, solange die Sanktionen gelten. Man sei ja nicht dumm. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erinnert das an die Zeiten der sowjetischen Beschlagnahme der Ernten und der verheerenden Hungersnot in den 30er Jahren. Sie forderte in Davos eine globale Antwort darauf. Und tatsächlich arbeitet die EU schon daran, das blockierte Getreide aus der Ukraine per Zug auf den Markt zu bringen. Außerdem soll Afrika dabei unterstützt werden, unabhängiger von Lieferungen zu werden. Erleben wir hier einen Paradigmenwechsel bei der Welternährung und besteht jetzt die Chance für die wohl auch sonst notwendige Transformation der Welternährungspolitik? Darüber möchte ich mit dem Nachhaltigkeitsforscher Lukas Fesenfeld sprechen. Herr Fesenfeld, fällt uns die Globalisierung der Nahrungsmittelproduktion jetzt auf die Füße?
Einerseits hat die Globalisierung natürlich viele Vorteile, auch im Bereich der Nahrungsmittelproduktion. Allerdings sehen wir gerade vor allen Dingen für Entwicklungsländer, zum Beispiel in Afrika wie auch Kenia, Somalia, der Sudan, andere Länder, die sehr abhängig sind von den Importen, zum Beispiel von Weizen aus der Ukraine und Russland, dass dort sehr große Herausforderungen für die Ernährungssicherheit bestehen. Wir sehen zunehmend auch Risiken durch den Klimawandel, Dürren, wie wir sie jetzt in Indien erlebt haben oder auch in Kenia, riskieren sozusagen die Ernährungssicherheit vor allen Dingen in Entwicklungsländern. Und an den Stellen ist die starke Importabhängigkeit durchaus ein hohes Risiko für diese Länder.
Das heißt, die Zukunft der Ernährungspolitik liegt in einer Regionalisierung statt Globalisierung.
Na, das sollte man auch nicht zu einfach beantworten. Gewisse Regionalisierungsprozesse können vorteilhaft sein. Allerdings geht es darum, dass wir die Ernährung und das Ernährungssystem insgesamt resilienter gestalten. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel für Entwicklungsländer, aber auch in Deutschland und in europäischen Ländern einen gewissen Anteil natürlich immer möglichst regional produzieren sollten. Andererseits sollten wir die Importe von Lebensmitteln nicht zu stark auf einzelne Länder ausrichten und gerade bei Grundnahrungsmitteln dafür sorgen, dass diese über verschiedene Wege zugänglich sind. Ein zentraler Hebel neben der Diversifizierung der Zugangswege ist die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren. Dort ist vor allen Dingen eben die starke Produktion von tierischen Produkten und Futtermitteln etwas, was die Resilienz und Nachhaltigkeit sehr gefährdet.
Ja. Ursula von der Leyen hat jetzt in Davos gesagt, man wolle Afrika dabei helfen, unabhängiger von russischen, europäischen Importen zu werden. Aber lässt sich, sagen wir mal, in Ägypten überhaupt genug anbauen, um die eigene Bevölkerung zu ernähren?
Ja, das kommt immer auf die Anbauart an. Also es gibt auch in Ägypten sehr große Pionierprojekte, die zum Beispiel sehr nachhaltig und auch sehr produktiv, selbst unter schwierigen klimatischen Bedingungen, Grundnahrungsmittel produzieren können. Aber natürlich ist so etwas nicht von heute auf morgen zu erreichen. Und wir müssen bedenken, dass viele dieser Länder besonders großen Herausforderungen, was den Klimawandel angeht, ausgesetzt sind. Und in dem Sinne, gerade kurzfristig wird es deswegen schwierig werden, das alles durch regional produzierte Lebensmittel auszugleichen. Da ist vor allen Dingen die Stärkung des Welternährungsprogrammes jetzt zentral, um dieser akuten Hungerkrise zu begegnen. Aber mittelfristig ist auf jeden Fall eine Stärkung der regionalen Produktion, auch eine klimaangepasst, sehr wünschenswert.
Jetzt haben Sie mit anderen Kollegen, Kolleginnen aus der Wissenschaft einen offenen Brief veröffentlicht, in dem Sie die Transformation des Ernährungssystems fordern. Ihnen geht es dabei um eine Reduktion des Fleischkonsums, um Tierbestände, also Reduktion der Tierbestände. Daran sind ja schon auch die Grünen schon mehrfach gescheitert. Wie wollen Sie es schaffen, den Deutschen sozusagen ihr Grill gut madig zu machen?
Ja, es geht eben nicht um eine reine negative Darstellung der Thematik, sondern es geht eben einerseits darum, dass ein gemäßigter, das bedeutet deutlich reduzierter Fleischkonsum zu heute, aber ein gemäßigter Fleischkonsum eine nachhaltige Richtung für das Ernährungssystem bedeutet. Das heißt einerseits, dass die Reduktion des Fleischkonsums Flächen frei macht. Derzeit werden rund 60% der Ackerflächen in Deutschland und in Europa für die Produktion tierischer Produkte genutzt. Das ist sehr ineffizient, wenn man darüber nachdenkt, dass auf diesen Flächen auch pflanzliche Lebensmittel für den menschlichen Konsum hergestellt werden könnten. Andererseits produzieren eben tierische Lebensmittel, vor allen Dingen Wiederkäuer, also Rind, aber auch Schweinefleisch, produzieren relativ viele Emissionen. Rindfleisch zum Beispiel, sehr viel Methan, was ein besonders klimaschädliches Treibhausgas ist. Und sie führen zu Abholzungseffekten in Entwicklungsländern oder auch zum Beispiel in vor allen Dingen in Tropen. Es geht eben nicht darum, eine polarisierte Debatte zu führen, sondern eine, die möglichst die Chancen für die verschiedenen Akteure und die verschiedenen Personen im System sozusagen aufzeigt. Das heißt, auch die Konsumentinnen, die Verbraucherinnen können dadurch gewinnen, wenn sie etwas weniger, aber dafür höherwertiges Fleisch essen. Und auch die Produzentinnen können mit einer Umstellung von einem Wandel des Systems profitieren. Sie müssen allerdings da entschieden unterstützt werden, auch durch die Politik, damit sie nicht sozusagen bei diesem Transformationsprozess allein gelassen werden.
Wie sollte die Politik da steuern? Also keine Steuern auf pflanzliche Lebensmittel, sehr viel höhere Steuern auf tierische Produkte, vor allem Fleisch?
Das ist eine Möglichkeit, richtig. Also derzeit wird ja auch darüber diskutiert, angesichts der hohen Inflation und der dadurch verbundenen besonders starken negativen Effekte für die niedrige Einkommensgruppen, die Mehrwertsteuer für pflanzliche Produkte zu reduzieren. Das hat eine gewisse sogenannte Lenkungswirkung, also kann auch die sozusagen einerseits für Entlastung sorgen, andererseits auch den Fleischkonsum noch mal etwas reduzieren, andererseits Erhöhung von Mehrwertsteuern oder perspektivisch auch die Einführung einer Umweltsteuer oder CO2-Steuer auf Lebensmittel könnte eben verstärkt zur pflanzlichen Ernährung beitragen. Und man darf auch nicht vergessen, dass eben die öffentlichen Kantinen einen erheblichen Beitrag zu der Umstellung von Gewohnheiten und auch dem Zugang zu gesunden und stärker pflanzlichen Ernährungen leisten können. Und da kann die Politik gezielt gerade auch in dem Bereich ansetzen.
Jeden Tag Veggie Day in der Kantine dann quasi.
Ja, das ist jetzt auch wieder eine sehr provokante Frage. Also es ist der Veggie Day ist zum Beispiel nicht ein gerade sehr geschickter Ansatz. Also ist es sinnvoller, zum Beispiel einfach den Anteil tierischer Produkte zu reduzieren. Das kann auch eine kleinere Portion sein. Man kann auch insgesamt mehr vegetarische Alternativen anbieten. Also das heißt nicht unbedingt, dass man komplett die Fleischvariante aus dem Menüplan streichen muss. Das ist sehr provokativ, das regt nicht gerade zum positiven Wandel an. Was ganz wichtig ist, das zeigt unsere Forschung eben auch, es ist eine sehr hohe Bereitschaft in der Bevölkerung da, auch heute schon, da bestehen große Missverständnisse, sowohl bei den Bürgerinnen, aber auch bei den Politikerinnen, dass sozusagen grundsätzlich Verhaltensänderungen nicht politisch machbar wäre. Es ist einfach wichtig, dass es offen und transparent kommuniziert wird, warum gerade die Reduktion des Fleischkonsums so ein entscheidender Hebel in der Transformation des Ernährungssystems und damit auch der Ernährungssicherheit ist.
Die Dinge, die Sie da fordern, Reduktion von Fleisch, Milchproduktion, Bioethanol, würde uns ja in der Klimakrise auch sehr weiterhelfen. Haben Sie die Hoffnung, dass diese schreckliche Situation, der Krieg in der Ukraine, helfen könnte, da was zu bewegen, auch etwas kurzfristiger und auch schneller zu bewegen, als es ohne diesen Krieg denkbar wäre?
Ja, es ist durchaus so, dass solche Situationen zu sogenannten positiven Kipppunktdynamiken führen können. Also es kann ein Wandel in sozialen Normen, in der Diskussion stattfinden. Es kann ein Wandel parallel dazu in der Wirtschaftsweise stattfinden. Es gibt schon viele Produzenten, die heute sehr weit blicken, auch von sich aus Veränderungen angehen. Es gibt eben einen Wandel auf den verschiedensten Ebenen und es ist eben ganz wichtig zu sehen, dass wir hier nicht eine zu sehr polarisierte Debatte führen sollten, sondern wirklich einen gemeinsamen Weg skizzieren, in dem eben wir in ein System kommen, in das deutlich geringere Tierzahlen hat, das deutlich weniger Fleischkonsum zum Beispiel hat, aber das eben dahin den Weg möglichst entlastend für die verschiedenen Akteure, also Produzenten, Konsumenten gestaltet. Und ich möchte nochmal betonen an der Stelle, dass es auch wirklich nicht zielführend ist, jetzt zu sehr die Debatte zum Beispiel auf relativ marginale Effizienzgewinne, die kurzfristig zum Beispiel durch Brachenflächenfreilegungen entstehen, zu richten, sondern eher den Blick darauf zu richten, wie wir grundsätzlich das System krisenfester machen können. Und da führt eben kein Weg an dem Thema Fleischkonsum vorbei, auch wenn das vielleicht erstmal schmerzhaft klingt, aber ja, sehr sichtbare Krise, die wir jetzt erleben, unter dieser schreckliche Krieg, der führt uns eben vor Augen, wie unnachhaltig wir derzeit sozusagen und wie abhängig wir auch agieren. Und ich habe durchaus die Hoffnung, dass wir das als Ausgangspunkt für Wandel sehen. Ja.
Das Veggie-Würstchen schmeckt ja schließlich auch gar nicht so schlecht auf dem Grill.
Genau.
Vielen Dank für das Interview.